Hallo Ramona.
Hallo Marlene. Wir sind von Arsch und Frieda, einem feministischen Kollektiv, das Konzerte und Workshops veranstaltet bzw. veranstaltet hat. Deswegen machen wir im Moment eigentlich auch Podcasts, wie alle in dieser Zeit. Genau, und das ist der wievielte Podcast, wie auch immer. Ich weiß es
ich
nicht
glaub mehr. Nummer 6. Ich glaube Nummer 6.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wann wir angefangen haben. Es gibt auf jeden Fall alle 2 Monate mittwochs den Podcast von uns auf dem Sendeplatz von Bambule. Mhm. Dankeschön nochmal an die Redaktion von Bambule.
Vielen Dank.
Dass wir hier die Sendezeit bekommen und dieses Mal sogar die volle Stunde, weil wir haben viele Themen im Gepäck.
Genau. Heute sprechen wir nämlich zum einen über das P31, die Marie und der Dani, zwei aus unserem Kollektiv, haben sich mit der Agnes im P31 getroffen und sie sprechen darüber, weil das P31 ja schließen muss, beziehungsweise raus muss. Und gerade sind die auf der Suche nach einem neuen Platz, aber da gibt es noch nichts bisher. Und jetzt gibt es ja bald auch eine Demo und darüber wird heute ein bisschen gesprochen.
Super.
Genau, und im Anschluss sprechen wir über das sehr krasse und sehr schwierige Thema Gewalt gegen Frauen. Denn am...
Also heute.
Also im Grunde heute, genau. Den 25.11. findet nämlich der,
internationale
genau. Tag gegen Gewalt an Frauen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema und dafür haben wir uns einfach sehr viel Zeit genommen.
Genau, und haben auch ein Interview geführt, letzten Samstag schon, mit der Uli vom Flint-Komitee. Und das Interview gibt es dann auch. Also es gibt heute 2 Interviews zu 2 wichtigen Themen. Und dann machen wir jetzt gleich mal den Anfang und geben eigentlich direkt weiter an Marie und den Dani zum Thema vom P31.
Ja.
Viel Spaß!
Ja, schön, dass es heute geklappt hat wieder. Ich freue mich voll dabei zu sein. Ich bin die Marie, neben mir sitzt der Dani. Dani, wie geht's dir so?
Ja, mir geht's gut. Hallo auch von mir.
Genau, wir wollen heute ein bisschen über das P31 reden. Für alle ZuhörerInnen, die nicht wissen, was das P31 eigentlich genau ist, für die erzählt der Dani kurz mal, ja, was es mit diesem Projekt eigentlich auf sich hat.
Ja, das Projekt 31 ist ein selbstverwaltetes Jugendzentrum in Nürnberg, eben genauer gesagt an den Rampen 31, daher auch der Name. Und wir als Arsch und Frieda haben dort eben letztes Jahr im November auch schon 2 Konzerte veranstaltet.
Genau, das waren voll die schönen Abende, also mir sind die richtig gut in Erinnerung geblieben und ich glaube auch einigen KonzertbesucherInnen. Das P31 ist einfach ein sehr wertvoller Veranstaltungsort, finde ich.
Ja, sehe ich genauso. Also nicht nur für uns als Kollektiv, die dort Sachen veranstalten können, sondern eben auch für die BesucherInnen, die dort hinkommen.
Jo, genau. Und weil das P31 sich gerade in so einer super besteuerten Situation befindet, haben wir mit 2 Leuten vom P31 ein bisschen geredet und die erzählen euch ein Stück weit mehr noch aus dem Nähkästchen, wie die Situation gerade erleben und wie so denn ihre Zukunft gerade aussieht. Und wir wollen einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig solche Veranstaltungsorte sind, solche Projekte, auch gerade für die Subkultur Nürnberg. Also das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön und wahnsinnig wichtig, dass genau solche Projekte am Leben erhalten werden. Und ja, hört einfach mal ein bisschen rein.
Und jetzt kommen wir auch zum Interview mit der Agnes aus dem P31. Und die erste Frage, mit der steige ich jetzt gleich mal ein. Bitte stell dich doch kurz einfach mal vor und erzähl uns, wie lange du schon im P31 aktiv bist.
Ja, hi. Ich bin Agnes und eben im P31 aktiv seit einigen Jahren. Ich kann das, glaube ich, gar nicht so konkret beziffern, aber es sind auf jeden Fall schon mehrere Jahre, die sehr bewegt waren. Genau, also ich habe hier schon einiges miterlebt auf jeden Fall.
Cool.
Und du hast ja gerade gesagt, es waren sehr bewegende Jahre. Wie fühlst du dich denn jetzt dabei, hier vielleicht oder sehr wahrscheinlich rausgehen zu müssen aus dem P31 und was macht es mit dir, mit deinen Gefühlen und mit deiner Stimmung?
Genau, also ich würde vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, was hier gerade die Situation ist, auf die du ansprichst. Also hier das Projekt 31 ist ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum für alle, die das noch nicht wissen, in der Nürnberger Südstadt an den Rampen 31. Und dieses Projekt existiert jetzt seit 10 Jahren. Vorher war jahrelang Objektsuche und Kämpfe irgendwie, um das überhaupt zu kriegen. Und jetzt existiert es seit 10 Jahren. Und unser großes Problem ist, dass hier das komplette Gelände von einer Investmentfirma gekauft wurde, der AAA Plus Fertigbau GmbH. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir diesen Namen inzwischen zu merken. Genau, und die haben das Ding gekauft und wollen eben hier im Hof so ein 4-stöckiges Haus mit Eigentumswohnungen bauen. Und da sind wir natürlich im Weg, das heißt, die wollen uns raushaben. Und das Ding ist, die wollen das weiterverkaufen für über 1 Million Euro. Und wir haben logischerweise keine 1 Million Euro, um das irgendwie zu kaufen und quasi das uns wirklich so safe zu haben, dass wir hier auf Dauer bleiben können. Und das ist erstmal so die große Grundproblematik. Und jetzt sind wir halt dabei, so auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen quasi unsere Zukunft zu sichern als Projekt. Und sind da zum einen in Gespräch mit der Stadt, ob da halt irgendeine Art von Kauf, Finanzierung, Unterstützung möglich wäre. Zum anderen gibt es in unserem Mietvertrag eine Klausel, dass wir den Mietvertrag verlängern könnten. Und da streiten sich gerade so ein bisschen die Meinungen der AnwältInnen, was da jetzt, also deren AnwältInnen sehen das anders als unsere AnwältInnen. Da wird sich jetzt einfach zeigen, wie das juristisch weitergeht. Und wir wollen halt natürlich auch über solidarische Strukturen, über Druck von der Straße einfach Druck machen und auf die Situation aufmerksam machen, um halt wirklich jeden Weg zu bedienen, in der Hoffnung, dass wir hier bleiben können. Und eure Frage war eigentlich eine andere, nämlich was macht das mit mir oder was macht das mit uns? Und ich würde sagen, ey, das macht unglaublich viel mit uns auf jeden Fall. Also zum einen, so am allergreifbarsten, glaube ich, ist der Stress, den das mit einherbringt. Also halt wirklich auf ganz vielen Wegen parallel immer zu schauen. Wir suchen natürlich gleichzeitig nach neuen Objekten, machen da Recherche, wem gehört das, wäre das irgendwie zu finanzieren und so weiter. Also es sind unglaublich viele Sachen, in die wir gerade irgendwie involviert sind und es ist unglaublich viel Arbeit und ich glaube, das ist das, was bei uns allen gerade irgendwie so das krasseste Ding ist. Wir sind alle wirklich mega gestresst und richtig durch. Und ich glaube, also das ist auch bei mir gerade irgendwie so das Vorherrschendste. Und auf der anderen Seite, irgendwie, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass wir gerade so aktiv sind und so viele Sachen machen, dass das viele andere Gefühle so ein bisschen verdrängt. Und letztendlich, ich bin tatsächlich einfach unglaublich wütend, wie es sein kann. Ich meine, gut, das ist kapitalistische Normalität, dass irgendwie Leute mit viel Kohle halt irgendwie alles aufkaufen und Leute, die Räume brauchen, die Wohnungen brauchen, die nicht viel Geld haben, verdrängt werden und letztendlich ist niemanden interessiert, was mit den Leuten oder den Projekten oder den Initiativen entsteht. Und das macht mich unglaublich wütend und mich macht es unglaublich wütend, dass irgendwie auch von Seiten von StadtvertreterInnen gesagt wird, naja, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, wir können das ja nicht ändern. Denke ich mir, naja, aber wer denn dann? So, also es ist schwierig, das irgendwie zu akzeptieren und wir wollen das nicht akzeptieren. Wir wollen halt eine Zukunft für unser Projekt. So, und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Raum, sowohl für uns, die wieder aktiv sind und halt auch als Raum, der von anderen Leuten genutzt und bespielt wird. So, weil, also es gibt halt einfach in Nürnberg super wenige Orte, die irgendwie einen politisch-feministischen Anspruch haben, der irgendwie subkulturell geprägt ist und gleichzeitig Feminismus mitdenkt. Ja. Aber es ist so nötig, es ist so unglaublich wichtig. Und ja, genau, das ist irgendwie tatsächlich ziemlich schlimm zu sehen, dass halt irgendwie für solche Projekte kein Raum mehr ist. Und wir haben ja irgendwie so als Kampagnenlogo dieses Don't Go Breaking My Heart gewählt, weil es uns wirklich darum geht, so, das ist unser Herz. So, da wurde über die letzten 15 Jahre einfach so unglaublich vielen verschiedenen Menschen, immer ehrenamtlich, immer unkommerziell, immer, aber halt trotzdem wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Und dass dieser Ort heute so ein lebendiger, toller Ort ist, also ne, da haben so unglaublich viele Leute dafür sich den Arsch aufgerissen über Jahre. Und das lebt von Herzblut, so genau. Und deswegen versuchen wir ja auch alles irgendwie das zu erhalten.
Klingt wahnsinnig frustrierend und ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass dieses Herzensprojekt wirklich sehr, sehr wichtig ist für sehr viele Leute hier und auch, wie gesagt, was du gesagt hast, auch für viele BesucherInnen einfach, weil man spürt es und merkt es, sobald man reinkommt und das ist, also es gibt wenig Vergleichbares hier in Nürnberg und da habt ihr euch schon auf jeden Fall einen Namen gemacht und der sollte auf jeden Fall nicht untergehen.
Voll.
Genau, also da auch so ein bisschen dran anschließend, es gäbe ja auch die Möglichkeit, sich vielleicht einen neuen Ort zu suchen, was dann natürlich auch ein bisschen was anderes wäre, aber da wollten wir doch einfach mal bei euch nachfragen, ob es Neuigkeiten bezüglich der Raumsuche gibt oder wie sich das so gestaltet, überhaupt die Suche an sich.
Ich würde es mit den Worten langwierig und frustrierend zusammenfassen. Also wir haben inzwischen so unglaublich viele leerstehende Objekte uns angeschaut. Wir haben, ich glaube, inzwischen 6 Listen mit, ach Gott, ich weiß gar nicht, irgendwie zwischen 60, 70 Projekte irgendwie dem Liegenschaftsamt von der Stadt Nürnberg vorgelegt, um zu gucken, ne, welcher Raum käme in Frage. Die haben nochmal andere Möglichkeiten, EigentümerInnen zu kontaktieren. Und letztendlich ist es meistens so, dass wir irgendwie genau halt durch die Stadt fahren, uns fällt auf, ah, okay, da steht was leer. Und dann gehen wir da hin, schauen, okay, gibt es irgendwelche Hinweise daran für den Vorbesitzer? Wir quatschen mit den NachbarInnen so, ob die wissen, wem gehört das, wer wohnt da, wie wird das genutzt, steht das wirklich leer? Und versuchen dann eben zu schauen, da mit den Infos halt weiterzukommen und im besten Fall mit den EigentümerInnen halt irgendwie in Gespräch zu kommen, um einfach mal abzuchecken, können wir da einfach mal reingehen, gucken, käme das irgendwie für uns in Frage? Und da haben wir in den letzten Monaten, also wie gesagt, ich glaube, es sind schon 60, 70 Objekte insgesamt. Und letztendlich ist es so, dass, also es gibt viel Leerstand in Nürnberg, aber die meisten sind unbezahlbar. Also wirklich, da reden wir von einer Kategorie, das ist nicht vorstellbar. Also es gibt zum Beispiel dieses, irgendwie das Fruchthaus Schell war da irgendwie, was für 3 Millionen Euro, das ist ein mini kleiner Hof mit einem mini kleinen Gebäude. Ich denke mir, what the hell, wie kann das sein? Abartig. Ja, voll. Also für unser Gelände hier ist jetzt 1.080.000 Euro ist quasi der aktuelle Preis, wo ich mir auch denke, wow, krass, diese Firma hat es halt für ungefähr 600.000 gekauft und ist jetzt einfach knapp beim Doppelten, so für nichts halt, einfach weil man es machen kann. Ja, und das heißt, also wir haben einige Sachen gefunden, wo wir uns das voll gut hätten vorstellen können, aber dann ist es oft so, dass irgendwie auch die Stadt Nürnberg damit irgendwelche Sachen plant. In der Regel sollen die Sachen abgerissen werden und halt irgendwie neue Sachen hingebaut werden oder komplette neue Quartiere entstehen. Also da war bis jetzt tatsächlich nichts dabei, wo wir das Gefühl hatten, okay, da wäre irgendwie realistisch irgendwas für uns dabei. Und dann ist natürlich halt immer noch die Frage der Finanzierung. Also wir haben einen unkommerziellen Anspruch, weil uns das wahnsinnig Wichtigste ist, dass Kultur kein Privileg sein darf, sondern es muss halt einfach für alle Leute frei zugänglich sein. Deswegen ist bei uns im P31 alles auf Spendenbasis, außer die Getränke, weil das quasi wir uns darüber finanzieren. Die sind super billig, also da kostet ein Limo, kostet 1 Euro. So, und mit dem Ansatz, genau, und eigentlich ist alles auf Spendenbasis. Und dann ist es auch so, die Spenden, die zum Beispiel bei Konzerten reinkommen, die sind zu 100% für die Bands. So, weil die ja auch irgendwie, das ja cool ist, dass die irgendwie nicht auf ihren Fahrtkosten sitzen bleiben und am Ende bei denen auch was bleibt. So. Aber halt, genau, letztendlich, genau mit diesem Ansatz, den wir fahren, haben wir wenig finanzielle, eigentlich gar keine finanziellen Rücklagen und können da einfach nicht mitmischen. Und das ist halt das, was so unfair ist mit so, hey, es gibt hier einfach sau viele Leute, die mega motiviert sind, einfach ein sau cooles Projekt auf die Beine zu stellen und am Leben zu halten. Und ja, es geht halt quasi nicht.
Ja.
Ja.
Du hast es gerade schon mal kurz angerissen. Magst du euch noch mal kurz erzählen, wie ihr arbeitet, wie ihr funktioniert? Also ihr seid alle ehrenamtlich dabei. Wie läuft das? Trefft ihr euch dann regelmäßig? Und erzählt doch mal ein bisschen.
Wir sind selbstverwaltet. Das bedeutet, es gibt hier keine Leute, die hier irgendwie fest angestellt sind. Wir machen alles ehrenamtlich und in Eigenregie. Wir haben einmal die Woche ein Plenum, wo wir halt alle Sachen besprechen. Und das hängt schon arg mit unserem politischen Anspruch zusammen, weil wir uns ohne Hierarchien organisieren wollen oder zumindest so weit, wie es halt möglich ist. Da ist vielleicht der Anspruch und die Realität nicht immer zu 100% deckungsgleich, aber tatsächlich kenne ich keine anderen Projekte, wo das so gut funktioniert oft. Genau. Okay, es gibt, sorry. Genau, also wir wollen uns ohne Hierarchien organisieren, wir wollen uns möglichst auch ohne Diskriminierung organisieren. Und da geht es eben ganz viel um irgendwie sexistische Strukturen, rassistische Strukturen und so weiter, die halt in der Gesellschaft einfach da sind. Und wir versuchen hier halt einen Freiraum zu etablieren, wo man halt einfach mal Pause machen kann von diesen ganzen Abwertungen, von den ganzen Diskriminierungen, von den ganzen Alltagsgedöns und haben da eben schon einen sehr dezidiert politischen Anspruch. Wir versuchen zum Beispiel, also wir sind ja eben schon ein subkultureller Raum und das sind ja einfach, die Musikszenen sind super männlich dominiert, so ja. Das wisst ihr. Genau. Und wir da schon irgendwie auch ganz gezielt versuchen, irgendwie dagegen zu arbeiten, indem wir das zum einen halt in unserer Organisierungsform einfach schon mitdenken und versuchen, da dagegen zu arbeiten und auch, indem wir eben viel feministisch organisierte Sachen machen. Also zum Beispiel haben wir dann irgendwie, machen dann halt oft so Feminist Organized und dann eben ganz dezidiert mit einem feministischen Anspruch, dass halt, darüber habe ich zum Beispiel, bin ich zur Tontechnik gekommen, oh, okay. So dass ich vorher überhaupt nicht gedacht hätte, dass das irgendwie spannend sein könnte. Und es ist mega cool, weil wir da halt einfach, genau, einfach mal versucht haben, halt das anders zu machen. Ja. Wir haben oft hier einfach reine Flint-Veranstaltungen. Also ist dann auch egal, ob das Konzerte sind oder ob das Kneipenabende, Workshops, so Selbstbehauptungsworkshop, Graffiti-Workshop oder was auch immer. Also eigentlich halt alles das, was die aktiven Leute hier gerade einbringen. Das Projekt lebt von den Menschen, die sich hier einbringen und hier aktiv sind. Und wenn es da einfach gerade viele Leute gibt, die Bock auf solche Veranstaltungen haben und dazu viele Ideen haben, dann läuft das einfach, weil genau, das halt einfach wirklich um das geht, worauf die Leute, die hier aktiv sind, einfach Lust haben. Ja. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, wir haben zum Beispiel, arbeiten wir auch mit Definitionsmacht. Und da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es einen anderen Raum in Nürnberg gibt, die das so tun. Weil natürlich, klar, hier sind Konzerte, hier sind Veranstaltungen jeder Art. Wir leben in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft und natürlich nur, weil wir den Anspruch haben, ein Freiraum zu sein, dass natürlich trotzdem zu übergriffigen Situationen kommen kann. Und das ist bei uns zum Beispiel super klar so, dass da halt einfach dass die betroffene Person halt einfach genau sagen kann, ne, wie möchte sie das definieren, wie soll es dann einen Umgang damit geben. Und für uns ist aber auch einfach ganz klar, wenn es zu übergriffigem Verhalten kommt, dann muss der Mensch, der übergriffig war, zumindest für diesen Abend gehen und dann wird weiter geschaut, wie gehen wir damit um. Und das finde ich tatsächlich wahnsinnig wichtig, weil das halt tatsächlich einfach auch von der Atmosphäre her, finde ich, irgendwie einen ganz großen Unterschied macht, wenn es halt einfach super klar ist, absolut, dass wir da einfach straighte feministische Positionen vertreten.
Das war auch wirklich echt immer spürbar, wenn wir hier Veranstaltungen gemacht haben, also als VeranstalterInnen, aber auch als KonzertbesucherInnen hat man das hier gemerkt und also es wird hier gelebt und es ist absolut schön zu spüren, dass man hier vollends irgendwie frei auf ein Konzert gehen kann und sich gut aufgehoben fühlt und es ist schön, dass hier der Raum dafür da ist auf jeden Fall.
Ja, voll schön, dass du das sagst, sehr cool.
Ja. Ja, genau, du hast es ja auch vorhin schon kurz angesprochen, dass ihr so ein bisschen auch auf den Druck von der Straße so ein bisschen setzt. Und ich sehe auch gerade hinter dir da an der Wand das Plakat, da wollten wir auch einfach auch nochmal drauf ansprechen, dass es ja auch eine Demo gibt und da würde ich dich einfach bitten, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen drüber erzählst.
Ja, voll gerne. Genau, weil ich habe mir das vorhin auch gedacht, irgendwie mit meinem ganzen alles ist voll scheiße. So, nee, es gibt natürlich auch sau viele coole Sachen und das ist tatsächlich halt irgendwie die Solidarität, die gerade irgendwie von anderen Kulturinitiativen oder von anderen politischen Initiativen da einfach kommt. Und das sieht man an dieser Demo gerade voll gut. Also wir machen eine Demonstration am 12. Dezember um 14 Uhr. Die geht am Aufsitzplatz los. Und genau, das Demo-Motto ist, Kultur braucht Freiräume, Projekt 31 erhalten. Und genau, weil irgendwie ist es uns voll wichtig halt, klar, dass das P31 erhalten bleibt. Aber natürlich geht es jetzt nicht nur um uns als Projekt, sondern es gibt total viele andere Initiativen, egal ob das jetzt kulturelle oder politische sind, die auch wegen Corona, aber auch aufgrund von der Raumsituation irgendwie super am Struggeln sind. Und es gibt einige Kulturinitiativen, wo es nicht klar ist, ob die über das Jahr 2021 da noch weitermachen können. Und wir wollen diese Demo eben des PN30 als Aufhänger, aber darüber hinaus halt einfach viel mehr Sachen ansprechen. Kultur braucht Freiräume, mhm. Punkt und Ausrufezeichen, weil so Kultur darf halt irgendwie eigentlich nicht sein, was sich nur Leute leisten können, die irgendwie Kohle haben, sondern das darf kein Privileg sein, sondern es muss halt einfach frei zugänglich sein für alle. Und deswegen ist es auch schön, dass es irgendwie Hochkultur gibt, so, keine Frage, aber es muss halt einfach Orte geben, wo sich halt einfach Leute treffen können, vernetzen können, Ideen entwickeln können, sich ausprobieren können. Da entstehen halt einfach Ideen und Initiativen. Und wenn es dafür keine Räume gibt, ist halt irgendwie das kreative Potenzial halt einfach weg. Also wie soll das denn funktionieren? Wie soll denn eine Gesellschaft aussehen, wenn es nur, ja, wenn es diese Orte nicht mehr gibt? Ich will mir das gar nicht vorstellen. Und das ist halt auch insofern total wichtig, wenn gleichzeitig halt, keine Ahnung, AfD wird immer krasser, es gibt immer mehr irgendwie faschistische Tendenzen in der Gesellschaft so. Und ja, das sind die Orte, wo halt irgendwie Widerstand dagegen gelebt wird, wo Leute sich treffen können, um halt irgendwie dagegen zu arbeiten. Und auch aus der Perspektive ist das wichtig. Und letztendlich, genau, und ne, was ich ja vorhin schon gesagt habe, Verdrängung, Gentrifizierung, InvestorInnen, whatever, es läuft so viel schief halt. Und wir wollen mit dieser Demo quasi diese ganzen Kämpfe irgendwie verknüpfen und gemeinsam denken, weil letztendlich ist es halt ein Kampf und das Projekt 31 ist jetzt halt ein gutes Beispiel dafür, wo irgendwie alle diese Sachen so ineinander laufen und genau, und wir es gibt inzwischen über 50 UnterstützerInnen, die diese Demo irgendwie supporten. Also ich habe definitiv die Hoffnung, dass da viele Leute mit auf die Straße gehen. Also Appell an alle, ja voll, kommt vorbei, beteiligt euch. Alles genau.
Mhm. Ja, schön, dann neigen wir uns schon dem Ende zu. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen, was dir oder euch auf dem Herzen liegt, was ihr euch wünscht von der Welt fürs P31 oder von den Leuten? Und ja.
Also ich glaube, es ist halt super wichtig, genau, sich zu organisieren, sich zu informieren, was passiert hier gerade in der Gesellschaft an sich. Ich möchte natürlich alle Leute voll dazu aufrufen, zu der Demo zu kommen und sich daran irgendwie zu beteiligen. Das wäre super cool. Organisiert euch feministisch, ist voll wichtig. ja, ich glaube, tatsächlich fällt mir dazu gerade gar nicht mal mehr so viel mehr ein.
Aber das sind jetzt zwei absolut wichtige Punkte und ich finde, das kann man so stehen lassen.
Cool.
Ja, dann vielen Dank dir. Ja,
dass herzlichen du Dank.
Bereit warst, mit uns zu reden, und wir sehen uns auf der Demo wieder.
Ja, freut mich. Danke euch voll.
An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Agnes von P31 für das Interview und auch an Marie und Dani, die das Interview geführt haben.
Ja, genau. Und wir wollten nochmal darauf hinweisen auf die Demo am 12.12. Diese findet statt am Aufsichtsplatz um 14 Uhr. Genau. Kommt dahin und unterstützt P31. Genau. Wäre mega gut.
Tragt eine Maske, haltet Abstand, aber seid da. Genau, und jetzt, es ist schwierig, diese Brücke zu schlagen, aber wir versuchen es jetzt trotzdem. Es ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es ist ein krasses Thema, wie Marlene schon gesagt hat. Es geht jetzt um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der heute ist. Und wir haben uns erstmal gefragt, okay, es gibt diesen Tag, aber wieso gibt es ihn überhaupt? Beziehungsweise, woher kommt er? Es ist klar, wieso es ihn gibt. Es gibt sehr viel Gewalt gegen Frauen und da bedarf es auch einen Internationalen Tag, der das nochmal thematisiert. Und eigentlich ist nicht der 25. November der Tag gegen Gewalt an Frauen, sondern jeden Tag müsste daran gedacht werden. Genau, Marlene, du sagst jetzt ein bisschen was zu der Geschichte.
Mhm. Und zwar wurde am 17. Dezember 1999 bei einer UN-Generalversammlung eine Resolution verabschiedet, in der der 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen bestimmt wird. Damit soll jährlich auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden und es sollen nach und nach Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt gebracht werden. Hintergrund zum Entschluss, diesen Tag als Gedenktag festzulegen, ist der, dass die Schwestern Mirabal in der Dominikanischen Republik an diesem Tag entführt, vergewaltigt, gefoltert und ermordet wurden. Und zwar wurden sie vom Geheimdienst im Jahr 1960 am 25. November entführt durch den damaligen Diktator Rafael Trujillo. Und genau, diese wurden verschleppt, weil sie sich gegen ihn zur Wehr setzten. Und diesen Tag haben halt dann auch schon allgemein viele Menschenrechtsorganisationen genutzt, um auf das Thema der Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Unter anderem mit den Themen Zwangsprostitution, sexuellen Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Zwangsheirat. Das alles sollte immer wieder thematisiert werden und daher wurde der 25. November genutzt. Genau, das mal ganz kurz zum Hintergrund, warum der 25. November dafür ausgesucht wurde.
Alles klar, danke Marlene. Bevor es jetzt weitergeht mit den aktuellen Zahlen, die es zu Gewalt an Frauen gibt und auch dem Interview, das wir vergangenen Samstag geführt haben, gibt es jetzt noch einen kurzen Song von Ilge Nur mit dem Titel No Emotions und danach machen wir weiter. Worauf wir jetzt an diesem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mal den Blick werfen wollen oder den Blick richten wollen, ist die Gewalt an Frauen in Deutschland. Und da sieht die Situation so aus, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder auch sexualisierter Gewalt betroffen ist. Also jede dritte Frau. Mhm. Und etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder ihren früheren Partner. Und dabei sind Frauen jeder Schicht und jeder Herkunft betroffen. Es ist kein migrantisches Problem, es ist kein Problem von ungebildeten Frauen, sondern es betrifft alle Frauen in Deutschland gleichermaßen. Es sieht auch so aus, dass im Jahr 2019, das sind jetzt Zahlen, die vom Bundeskriminalamt erhoben wurden, und da war es so, dass 2019 115.000 Frauen von ihren Partnern misshandelt oder auch sogar ermordet wurden. Dazu fällt dann alles, was Körperverletzung ist, Bedrohung, Stalking, Freiheitsberaubung und eben auch Mord und Totschlag. Bei Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1% weiblich. Und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen waren es 46,4%. Die Zahlen hierbei zeigen aber auf jeden Fall nur das Hellfeld. Und das sind alles auch nur Fälle, die der Polizei bekannt sind. Die Dunkelziffer ist in diesen Fällen wahrscheinlich deutlich höher und kann nicht wirklich ermittelt werden, weil man oftmals auch nicht die Taten so benennt, wie sie eigentlich sind. Und zwar sind das Femizide. Sind oftmals, wenn man mal wieder von einer Beziehungstat oder einem Familiendrama hört, ist nicht ganz klar, was es tatsächlich bedeutet. Mhm. Und es sind aber Femizide, und nicht einfach nur Beziehungstaten oder Einzelschicksale oder Dramen, die jetzt gerade einfach mal eine Frau getroffen hat, sondern es hat Struktur.
Ganz genau. Meistens wird es aber in den Medien so behandelt, als wäre es ein Familiendrama. Und selbst die Polizei benutzt auch oft meist das Wort Beziehungstat, anstatt dass es ganz einfach ein Femizid war. Also anstatt es tatsächlich so zu benennen, wie es ist, wird meistens darauf erstmal eingegangen, wie kam es denn überhaupt dazu, zu dieser Tat? Denn meist ist also es so, dass sich...
kam der Täter auf die Idee? Also es ist auch immer dieses Ding, warum hat der Täter jetzt gerade in diesem Fall, was hat ihn denn geritten? Hatte er denn Probleme?
Ja, genau.
Oder was auch immer. Ja. Also dass dann ganz viel gesucht wird.
Ja.
warum das jetzt zu dieser Tat kam.
Also tatsächlich ist es ja auch so, dass selbst in den Gerichten meist nicht zu Mord verurteilt wird, sondern eben zu Totschlag, weil Beziehungstaten laut den Gerichten oft aus eben nicht niederen Beweggründen passieren. Also bedeutet zum Beispiel, wollte sich die Frau trennen von dem Mann, dann ist sie ja der Auslöser. Mhm. Sie hat es hervorgeführt,
dass er sie halt umbringt.
Ja, genau.
Also, warum hast du dich getrennt?
Ganz
tote
genau.
Frau, im Fall der toten Frau. Weil das war der Trigger-Moment, in dem dann der Mann entschieden hat, ich will jetzt eigentlich nicht verlassen werden, also bringe ich meine Partnerin um.
Ich bringe sie selber um, bevor dann, sie mich verlässt.
Genau, und dann bin ich im Zweifel auch ein paar Jahre im Gefängnis mit Tiertotschlag und komme dann irgendwann wieder raus, obwohl ich einen Menschen ermordet habe.
Ganz genau.
Und das ist aber ein unglückliches Drama, was dann in diesem Fall passiert ist.
Das wird auch meist hervorgerufen durch die Frau. Es wird immer wieder so entschieden und meistens wird die Schuld beim Opfer gesucht. Sie wollte sich trennen, sie war untreu und so weiter. Erst 2019 entschied das Bundesgerichtshof wieder, dass es kein Mord vorlag, sondern eben Totschlag. Und nach solchen Beispielen wird das Ganze immer wieder behandelt. Und das ist ein Riesenproblem. Das sieht man zum Beispiel auch an einigen Nürnberger Fällen. Erstens, wie es auch medial wieder behandelt wird, immer wieder. Denken wir an den Messerstecher im Jahr 2018, im Dezember.
Stimmt, ja.
Das war ja, ist ja medial sehr weit verbreitet gewesen.
Stimmt, es war irgendwie deutschlandweit ging das irgendwie, hat das für Aufruhr gesorgt eigentlich.
Genau.
Und war dann in aller Munde der Messerstecher im Prinzip.
Ganz genau. Und die Bild titelte dazu, hasste er Frauen, weil seine Ex fremd ging?
Okay, also dieses Schweineblatt jetzt mal das titelt eh so, aber selbst andere Medien wie dann lokale Medien oder auch renommiertere Blätter sind dann sehr schnell dabei, solche Taten als Beziehungstaten einfach zu herabzusetzen.
Das passiert immer wieder und das liegt aber auch unter anderem daran, auch wenn die Polizei, so war es zum Beispiel erst letzten Oktober, auch wieder eine 46-jährige Frau wird tot aufgefunden. Tatverdächtig ist die 52-jährige Ehemann. Was sagt die Polizei? Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.
Genau, und so schreibt es auch nordbayern.de dann.
Ganz
so
genau.
Wird es dann wieder einfach genauso unkommentiert übernommen. Und es war jetzt auch letzten Samstag erst, also wirklich eine sehr neue, schreckliche Tat, wo eine 63-jährige Frau und ein Taxifahrer von einem Mann erschossen wurden. Und da hat sich dann auch, also nach jetzigem Stand, es sieht es so aus, dass es sich bei dem Täter um den 66-jährigen Ehemann der Frau handeln soll. Und es handelt sich eben nach jetzigem Stand noch um den Tatverdächtigen. Und da heißt es auch wieder überall, man gehe von einer Beziehungstat aus, weil die Frau, so war es dann, ich glaube, bei In Franken hieß es dann, hieß es dann, dass die Frau dabei war, sich zu trennen. Und jetzt mutmaßt man natürlich, der Taxifahrer war bekannt bei dem mutmaßlichen Täter und auch die Ehefrau natürlich. Und da geht man natürlich von irgendwelchen Verstrickungen zwischen diesen beiden Personen aus. Haben die vielleicht was miteinander gehabt? Und haben dann irgendwie den Ehemann zur Weißglut gebracht, bis er einfach mal beide erschossen hat.
Er kann ja nicht anders.
Genau, also man es schwingt immer sehr viel, man ist fast schon ein bisschen zynisch dabei, wenn man das alles formuliert, weil es einfach nur noch wirklich zum Kotzen ist.
Ja, es ist zum Kotzen.
Wenn Frauen ermordet werden von ihren Partnern, von ihren Ex-Partnern, mit denen sie nicht mehr zusammen sein möchten, dieser Entschluss einfach nicht respektiert wird. Und dann die Spitze des Eisbergs der Gewalt an Frauen ist, dass sie einfach umgebracht werden.
Ja.
Und diese Taten gibt es, diese Fälle gibt es, die gibt es in unserer Nachbarschaft, in denen einfach Frauen kaltblütig ermordet werden und dann ihre Täter auch nicht mal so zur Rechenschaft gezogen werden, wie es eigentlich sein sollte? Puh, okay, Marlene, es ist wirklich krasser Tobak heute. Und wir machen auch im Prinzip jetzt eigentlich weiter mit dem Interview mit der Uli vom Flint-Komitee. Bevor wir da aber rübergehen, gibt es noch einen Song, um mal kurz vielleicht durchzuatmen. Und genau, auch ein sehr heftiger Song. Der Song heißt Nacht von Kalk. Genau, und dann geht's gleich weiter.
Frau. Wir sitzen hier heute am feministischen Sitzstreik in Nürnberg und die Uli sitzt hier vor uns. Und ja, Uli, könntest du vielleicht ein bisschen erzählen, was du so machst und was du so im Flint-Komitee machst, beziehungsweise was das Flint-Komitee so ist? Genau.
Hallo, genau, das Flint-Komitee für einen feministischen Streik in Nürnberg hat sich vor circa 2 Jahren zusammengeschlossen. Das ist ein Verbund von Einzelpersonen, aber auch von Personen, die schon politisch organisiert sind, zum Beispiel in der interventionistischen Linken oder auf der Suche oder auch anderen Organisationen. Wir haben uns Ende 2018 zusammengeschlossen, um in Nürnberg und deutschlandweit einen feministischen Streik nach südamerikanischem Vorbild zu organisieren. Ja, diese Streikbewegung gibt es momentan eigentlich fast weltweit. Also letztes Jahr haben wir das zum Beispiel in der Schweiz gesehen, dieses Jahr wieder in Mexiko. Und genau, das ist auch unser Ziel, dass wir das in Deutschland auch erreichen können. Feministische Streikbündnisse oder Frauenstreikbündnisse gibt es auch in vielen anderen deutschen Städten. Wir stehen auch miteinander in Kontakt. Genau, ich bin als Einzelperson beim Flint-Komitee, ich mache da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und ich bin in der AG Selbstbestimmung, die auch jetzt maßgeblich den Sitzstreik heute organisiert hat. Wir sind heute da, um gegen die Gewalt an Flinter-Personen zu demonstrieren. Anlass sind der Tag des Gedenkens an Betroffene von Hinterfeindlichkeit am 8. November, der gestrige Trans Day of Remembrance und am 25.11. der Tag gegen Gewalt an Frauen. Genau, wir möchten ausdrücklich alle diese 3 Tage mit reinnehmen in unseren Streik, weil wir ein intersektionales Bündnis sind.
Ihr demonstriert ja heute gegen Gewalt an Flint-Personen. Mich würde interessieren, wie das so in der Öffentlichkeit thematisiert wird, wie damit umgegangen wird in der Öffentlichkeit. Hast du dazu was zu sagen?
Ja, also grundsätzlich ist Gewalt gegen Frauen schon ein Thema. Es kamen ja jetzt auch wieder die Zahlen des BKA letzte Woche raus, die erschreckend hohen Zahlen, wobei die eigentlich seit vielen Jahren gleichbleibend sind. Ja, nach wie vor ist es in der Öffentlichkeit eigentlich auch klar und es wird auch so berichtet, dass es immer wieder Morde an Frauen gibt durch ihre Partner oder Ex-Partner, ja, also durchschnittlich jeden 3. Tag in Deutschland. Allerdings wird es halt nicht als das benannt, was es ist, denn es ist geschlechtsspezifische Gewalt und wir wollen auch, dass es als solche benannt wird. Also für uns sind das keine Beziehungstaten, wir benennen das als Femizide und das fordern wir auch. Das wird bisher in der Öffentlichkeit nicht gemacht. Und ja, du hattest nach der Gewalt gegen Flint-Personen gefragt. Ich habe jetzt nur über Frauen gesprochen. Genau, ich würde jetzt gerne noch auf die anderen Geschlechtsidentitäten eingehen. Es ist so, dass es dazu sehr wenig Zahlen gibt. Also es gibt keine offiziellen Studien. Und obwohl nach einer BuzzFeed-Umfrage jede 3. Trans- oder Interperson angibt, dass sie in den letzten 5 Jahren Opfer von Gewalt wurde, gibt es dazu keine statistische Erhebung. Ja. Was wir noch wissen, ist, dass Gewalt gegen internonbinäre, trans- und agender-Personen hauptsächlich im öffentlichen Raum stattfindet. Frauen werden sehr oft zu Hause geschlagen, misshandelt, umgebracht von ihren Partnern, Ex-Partnern. Bei nicht-binären, inter-agendern Transpersonen ist es so, dass der öffentliche Raum für sie total unsicher ist und dass da ganz viele Übergriffe hauptsächlich auch von fremden Personen stattfinden.
Ja, du hast es ja schon benannt, weil es meistens als Beziehungsdrama bezeichnet wird oder Beziehungstat. Woran könnte das denn liegen?
Ich denke, dass einfach nach wie vor das Bewusstsein nicht dafür da ist, für diesen sexistischen Normalzustand, den wir hier haben. Ja, also dass es einfach diese Anerkennung in der Öffentlichkeit nicht gibt, dass Frauen oder Flint-Personen, um jetzt alle Geschlechtsidentitäten mit reinzunehmen, patriarchale Gewalt ausgesetzt sind. Also auch einfach das Thema männliche Vorherrschaft oder ja auch weiße Vorherrschaft, um das hier kurz mit reinzubringen, ist einfach noch viel zu wenig Bewusstsein da in der Bevölkerung. Ja, die beschäftigt sich gerade vielleicht mit anderen Dingen, ich weiß es nicht. Ich denke, die Leute denken, dass es kein Problem ist, weil es nicht ihr Problem ist.
Wobei es da ja auch interessant ist, es ist ja, ich meine, wenn alle zwei Tage zum Beispiel in Deutschland eine Frau ermordet wird und so viele Frauen im Schnitt Gewalt erfahren, ist das ja auch wirklich was ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland betrifft.
Ja. Ja.
Also wieso ist das Bewusstsein dafür noch so unsensibel?
Ich kann dir das nicht beantworten, außer dass ich eben denke, dass es für die Menschen oder sagen wir für die weiße, cis-heteronormative Bevölkerung einfach nicht relevant ist, was andere für Probleme haben. Also man hat es ja jetzt auch bei der Black Lives Matter Bewegung gesehen, dass da auch ganz viele gesagt haben, ja was soll das und wovon redet ihr und das ist doch kein Rassismus und mit Sexismus und Gewalt gegen Flint-Personen ist es dasselbe. Also es wird einfach nicht wahrgenommen, weil dieses Problem für den wichtigen Teil der Bevölkerung, den Teil der Bevölkerung, der das Sagen hat, die weißen Cis-Männer einfach keine Relevanz hat. Denn die müssten ja dann ihre eigenen Privilegien hinterfragen. Das ist eigentlich, ich kann es mir nicht anders erklären. Ja? Aber es ist ja, es gibt ja auch eine psychologische Theorie, dass Menschen ihre eigenen Privilegien ganz schwer hinterfragen können und diese negieren, weil sie ja dann einsehen müssten, dass sie eben nicht durch ihre Persönlichkeit, ihr Können und ihre Arbeit Erfolg haben, sondern einfach dadurch, dass sie Privilegien haben, die ihnen angeboren sind.
Hast du vielleicht Ideen, wie man das ändern könnte, dass es anders behandelt wird, das Thema?
Also ich denke, wichtig ist, den Menschen aufzuzeigen, dass ein Femizid, ja, ein Mord an einer Frau oder auch ein Mord an einer Flint-Person die letzte Stufe ist, die oberste Stufe, aber davor kommt ganz viel anderes, ja. Davor kommen lockere Sprüche in der Arbeit, so toll gemacht, Kleines, oder Mensch, das hast du aber für eine Frau gut gemacht, ja. Das geht weiter über Belästigung auf der Straße, Hate-Kommentare im Internet, hinterherpfeifen, ja, ungefragtes Anfassen, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Mord, ja. Also das baut aufeinander auf und wir müssen alle anfangen, uns ins Bewusstsein zu rufen, dass wir nach wie vor in einer sexistischen Gesellschaft leben und dass diese Geringschätzung von Flint-Personen die Vorstufe für Femizide und Morde sind.
Ja. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass ihr solche Veranstaltungen macht, um daran zu erinnern.
Genau, wir sind heute hier, um den Menschen zu zeigen, wir stehen auf gegen diese Gewalt, gegen die männliche weiße Vorherrschaft. Und ja, wir wollen die Leute, wir wollen Aufmerksamkeit erregen, wir wollen laut sein, wir wollen gesehen werden mit unseren Anliegen und natürlich wollen wir den Menschen auch Denkanstöße geben und hoffen, dass der ein oder die andere hier vorbeikommt und sich vielleicht im Anschluss Gedanken drüber macht, was ist ein Femizid und woher kommt es.
Ja, vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass du uns heute das Interview gegeben hast und ja, sau cool, dass es euch gibt. Echt super.
Ja, danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Also wir sind selber große Arsch- und Frieda-Fans auf jeden Fall. Und auch der Podcast ist eine total coole Sache. Danke, dass ihr heute da wart.
Super, danke schön. Das war die Uli vom Flint-Komitee, die wir letzten Samstag auf dem feministischen Sitzstreik getroffen haben. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei der Uli bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat. Es war ein mega gutes, informatives Interview und auch an das Flint-Komitee, dass sie den Sitzstreik veranstalten und immer wieder aufmerksam machen auf die Gewalt gegen Frauen, gegen Flint-Personen und das ist eine mega wichtige Sache.
Und da sieht man, oder sie sagen das ja auch immer wieder, dass unsere Schwestern uns schützen und nicht der Staat. Und genau, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, Marlene, vielen Dank an eure Arbeit, die ihr in eurer Freizeit neben Lohnarbeit und dem ganzen Stress irgendwie aufbringt und sowas auf die Beine stellt. Und solche Arbeit bedarf es leider immer noch und es sind harte Kämpfe, ja, die wir hier immer noch austragen müssen. Wir müssen immer noch darauf aufmerksam machen, dass so viele Frauen und Flint-Personen von Gewalt betroffen sind. Ja. Und das ist der Zustand, in dem wir leben, egal in welchem Land dieser Welt. Ja. Es ist überall, ja, an manchen Orten schlimmer als an anderen, aber Frauen sind gefährdet, Frauen und queere Personen sind gefährdet. Und weil alles irgendwie so düster ist, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einen Song zu spielen, der jetzt ziemlich viel Power hat.
Ja.
Und zwar ist es Ladies von Keke. Und genau. Ja.
Und dieser Song hat uns vorher ziemlich berührt in dem Moment, wo man irgendwie denkt, alles ist scheiße, alleine. Man ist alleine.
Genau.
Nein, das sind wir nicht. Ich sitze hier mit Ramona und...
Genau, und solange wir uns haben,
genau,
ist es zumindest ein Lichtblick. Und
ja,
genau, hoffentlich löst das jetzt auch bei euch ähnliche Gefühle aus. Und ansonsten bis bald, bleibt gesund und genau.
Wir kämpfen weiter.
Richtig. Kennst du das, Girl?